Hey, hier ist Timo.
Hi, hier ist Thomas.
Von Oceans. Und wir quatschen heute mit Nadine von Krachfink über unsere neue EP We Are Not Okay.
Hallo Thomas und hallo Timo.
Hi, schönen guten Abend.
Ich freue mich total, dass ihr im Podcast seid. Ich sag euch das erst jetzt, aber hätte es den Podcast schon gegeben, als ihr letztes Jahr euer Debüt rausgebracht habt, dann hätte ich euch schon eingeladen. Das fand ich nämlich schon ganz toll. Gleich mal ein Kompliment zu Anfang.
Oh, vielen Dank.
Ja, das war jetzt eigentlich gar keine Einstiegsfrage, so fange ich normalerweise immer an.
Erstmal Schleim.
Genau. Ich habe gedacht, ich mache es heute mal anders. Wir haben heute Freitag und was mich immer interessiert als absolut musikverrückte Person, hat der Musikfreitag für euch eine Bedeutung? Checkt ihr heute Veröffentlichungen und Singles und was alles rauskommt?
Also ich habe heute mal ein bisschen rumgeguckt und habe zumindest eine bis zwei Sachen gefunden, die ich ziemlich gut fand. Also passiert schon mal, aber ich gucke eigentlich eh regelmäßig, was so Neues rauskommt.
Aber nicht nur freitags, oder? Du guckst einfach grundsätzlich regelmäßig.
Aber heute waren auch, weil es ist ja immer so, man kriegt ja alles Mögliche vorgeschlagen. Und heute waren es aber auch eher Dinge, die gerade gut gepasst haben.
Ja, sag mal jetzt konkret, was hat dich heute geflasht?
Was mir sehr gut gefallen hat, war die neue Single von The Flight of Sleipnir. Das ist eine Doom-Band im weitesten Sinne. Doom, es sind noch ein paar andere Einflüsse mit drin. Ja, die sehr gute Arbeit abgeliefert. Und was war's denn noch? Ich glaube, zwei neue Tracks von Fäulnis. Hm. Auch so ein bisschen, ja.
Also auch ganz was Leichtes.
Ja, ja, ich habe mich heute für die leicht bekömmlichen Sachen entschieden, aber das ist meistens so bei mir.
Du hast jetzt so ein ganz kleines bisschen gezögert, wie du Flight of Sleipnir einzuordnen hast. Das Gleiche ist auch ein bisschen so bei eurer Musik. Ich habe mal alles durchgeschaut, was ich über euch gelesen und was ich sogar selbst geschrieben habe. Und selbst ich schreibe immer was anderes. Ich versuche jetzt mal einen ganz kurzen Abriss zu geben, was man bis jetzt über euch wissen muss. Der Timo ist der Sänger. Genau, der Sänger und der Gitarrist. Und der Bassist ist der Thomas. Mhm. Außerdem gibt es noch den Patrick, der bei euch auch Gitarre spielt. Und den Schlagzeuger, den JF Grill. Ich hoffe mal, dass man JF sagt und nicht JF. Das wäre ein bisschen uncool.
Wie du willst.
Ich habe jetzt eben schon euer Debüt angesprochen, das Sun and the Cold. Das kam im Januar 2020. War ein ganz tolles Album. Gegründet habt ihr euch aber schon 2017. Als ihr damals angefangen habt, zusammen zu Musik zu machen, was war denn so die erste Idee, in welche Richtung es gehen sollte?
Also ich glaube, zu der mein Standardsatz zu den Interviews zu der Zeit war immer, wir wollten den Spaß am Musik machen zurückgewinnen. Hm. Der klingt jetzt so, wie ich ihn natürlich eingeleitet habe, sehr, sehr aufgelegt und abgedroschen. Aber ich glaube, im Grunde war es das trotzdem einfach. Deswegen habe ich es wahrscheinlich auch immer so oft gesagt. Wir waren halt so ein bisschen ausgelaugt von all den Dingen, die wir vorher gemacht haben. Mhm. Und vor allem, ja, und auch so in so Schubladen, in denen man einfach dann drinsteckt und wo man so einfach nicht so leicht wieder rauskommt. Ne? Mhm. Und ich glaube, wir hatten einfach Bock, mal wieder einfach nur Mucke zu machen. Einfach nur so mal schauen, was passiert.
War der Anspruch schon, es muss auf jeden Fall laut sein und hart?
Naja, also dass es irgendwie Metal wird, das war, glaube ich, gar keine Frage eigentlich.
Ja, wir sind noch ein paar Alben von unserer Ambient-Phase entfernt.
Ja, würde ich auch sagen. Aber es war jetzt nicht irgendwie, ja, aber sonst eigentlich nichts. Also ich glaube, es war relativ klar, dass es durchaus wahrscheinlich eher emotionaler und trauriger und persönlicher und so weiter wird.
Ja.
Das war eigentlich uns von vornherein recht, recht klar.
Das heißt, ihr wollt bewusst auch nicht in dem Genre sein, würdet euch jetzt aber auch nicht verwehren und eigentlich stimmt ihr mir zu, ihr hüpft mal von da nach da, kann man schon so sagen, oder?
Ja, ist doch ein recht großer Querschnitt, würde ich sagen. Mhm. Aber das ergibt sich ja auch einfach daraus, dass da vier Leute zusammenkommen, die unterschiedliche Einflüsse reinbringen und unterschiedliche Vorlieben. Und ja, da gibt's halt diesen schönen Schmelztiegel, unser Sound dann am Ende ist. Klar, aber es ist auf jeden Fall schwierig einzuordnen, glaube ich.
Ist es auch schwierig, weil jetzt der Timo in Wien wohnt, ist es schwierig für euch kreativ irgendwie Kontakt zu halten? Wie macht ihr das?
Wir kriegen das jetzt immer besser hin, finde ich.
Ja.
Gerade. Das ist total geil. Mhm. Also an sich sind wir ja, das ist jetzt im, also auch wenn du nicht über Pandemie-Kram reden wolltest, aber das ist, finde ich, so unser großer Vorteil gerade. Wir waren auch schon vorher nie gemeinsam irgendwo, außer bei Shows natürlich. Mhm. Das heißt, für uns war es jetzt keine große Umstellung eigentlich. Begonnen haben wir größtenteils, dass einfach ich die Songs mehr oder weniger fast alleine geschrieben habe. Und fürs erste Album habe ich, glaube ich, auch die meisten Texte alleine geschrieben. Und wir haben aber immer eigentlich diese romantisierte Vorstellung davon, dass wir irgendwann das mal schaffen, so für einen Monat irgendwo so in den Wald, in so eine einsame Hütte und sich abschotten von der Welt und dann so gemeinsam ein Album zu schreiben. Mhm. Aber ich glaube, das ist so eine...
Das ist heutzutage gar nicht mehr machbar.
Ich glaube, es ist grundsätzlich nicht mehr machbar. Also ja, das geht, glaube ich, nicht. Aber was wir aber jetzt gerade momentan schön hinkriegen, ist, dass wir sind zwar immer noch digital, aber wir kriegen es mehr hin, dass wir alle quasi gemeinsam halt an Sachen arbeiten.
Genau, da ist der Faden auch wieder. Also das wird immer besser tatsächlich, wie er schon sagt, der Timo, weil einfach auch diese Möglichkeiten, die da sind, die nutzen wir halt dann jetzt auch regelmäßig und endlich. Und man kann sie halt sehen und auch wenn man nicht zusammensitzt, zusammen an Texten arbeiten. Ne? Das habe ich jetzt in letzter Zeit mit Patrick ganz viel gemacht. Mit Timo ist es so, wenn er ins Studio geht, in so ein Mietstudio in Wien, dann kann er da die Vocals jetzt gerade aufnehmen fürs nächste Album. Und dann schalten wir uns halt da auch immer mit rein und sprechen uns halt währenddessen auch ab. Also so wie es halt auch wäre, würden wir da jetzt zum Beispiel auf dem Sofa sitzen.
Ist eigentlich ganz geil, finde ich. Wir machen jetzt zwei Fliegen mit einer Klappe. Ich gehe ins Studio und streame auf Twitch live. Das heißt, eigentlich machen wir quasi coolen Content für unsere Fans. Mhm. Aber meine Jungs sitzen dann auch immer noch mit dabei.
Und sagen mir so,
ja, hey, das war geil. Oder nee, mach das mal anders. Das ist ganz gut. Wir proben quasi öffentlich.
Habt ihr aktive Fans, die irgendwie da auch kreativ Einfluss nehmen können? Ich weiß so ein ganz gutes Beispiel von Snow Patrol. Ich weiß nicht genau, wie man das bezeichnet, was die machen. Würde man sagen Alternative Rock. Die haben mit ihren Fans online Songs geschrieben. Mhm. Finde ich irgendwie cool für so eine große Band.
Das ist auch ein cooler Ansatz. Im
Kopf, hatte ich tatsächlich, also als ich diese Twitch-Sache im Kopf gedacht hatte, dachte ich, ja, das wäre eigentlich mal nett. Also so mit den Fans gemeinsam was zu machen, aber haben wir jetzt so bisher noch nicht gemacht. Aber es sind tatsächlich in dem Stream immer die üblichen Verdächtigen da. Also wenn die sich einbringen würden, wer weiß. Ich frage dann schon hier und da immer mal, hey, ist der Part geil, was denkt ihr? Oder gestern war es irgendwie, ja, soll ich jetzt das irgendwie growlen oder screamen oder was auch immer? Und dann schreiben die was in den Chat.
Das ist ja so krass, ne? Wenn man da wirklich so dran denkt, als man angefangen hat, Musik zu entdecken, also was für ein Angebot es ist, dass da quasi derjenige, dessen Musik man dann später kauft, wirklich sagt so, hey Leute, wie findet ihr das? Ist so, also ich hätte es super cool gefunden. Ich hätte auch voll mitgemacht und mich da total eingebracht. Das ist wirklich, ist vielleicht so eine, also natürlich nicht vergleichbar mit dem Live-Erlebnis, auf gar keinen Fall, aber wieder so eine ganz andere Art von Fannähe, die man irgendwie aufbauen kann. Ne?
Ich glaube, das geht heute gar nicht mehr anders. Also, weiß ich nicht, das ist einfach dieses, weil ich vorhin eben gesagt habe, wir haben diese romantisierte Vorstellung von der Hütte im Wald, wo wir uns einen Monat lang einschließen, um ein Album zu schreiben. Ich habe nicht ohne Grund dann gesagt, dass ich glaube, dass das gar nicht mehr realistisch ist, weil diese Zeiten, wie weiß ich nicht, wie die goldenen 80er der Musik, wo du einfach so viel Kohle verdienen kannst, die sind einfach vorbei. Mhm. Und du musst heutzutage, ich meine, abgesehen davon, dass wir sowieso alle einfach einen Vollzeitjob nebenher haben und so. Das heißt, allein aus dem Grund hätten wir die Zeit gar nicht, einen Monat lang in eine Hütte zu gehen, um ein Album zu schreiben, weil dann haben wir keinen Urlaub mehr übrig, um auf eine Tour zu fahren.
Genau.
Und dieses Album wieder zu verkaufen.
Ja,
aber
stimmt.
Ich glaube, du musst dich als Band heutzutage einfach so viel breiter aufstellen als früher. Es reicht nicht nur, Musik zu machen und alle 4-5 Jahre dann ein Album zu verkaufen, sondern du musst das alles machen. Du musst Unterhalter sein, Showmaster, live auf Twitch und Co. und Social Media und alle möglichen Dinge einfach machen und automatisch ist man dadurch, glaube ich, näher an den Leuten dran.
Ja, wo du jetzt gerade gesagt hast, alle 4-5 Jahre, das war ja, es gab mal eine Zeit, da war das ein angemessener Zeitraum zwischen zwei Alben. Und ich weiß, dass man jetzt schon wirklich, also wenn eine Band nach 3 Jahren ein Album bringt, dann heißt das manchmal schon, die haben sich aber Zeit gelassen. Also das finde ich auch heftig, weil also so 4-5 Jahre finde ich jetzt nicht unrealistisch, um ein Album auf die Beine zu stellen.
Ja, aber die Zeiten sind echt vorbei.
Ja, sind echt vorbei.
Aber das war auch krass, unser Album war noch nicht mal 12 Monate draußen. Da habe ich schon Kommentare gelesen, wo die Leute gefragt haben, hey, wann gibt's ein neues
wann
Album?
Wann geht's denn weiter? Ja, ja.
Ja, so. Ich habe dann immer geantwortet und gesagt, Leute, das ist noch nicht mal ein Jahr alt, ey. Chill.
Ja, ich glaube, da kommt jetzt gerade natürlich auch noch ein bisschen verschobenes Zeitempfinden dazu.
Ja.
Ne? Also die Tage ist einer wie der andere für viele. Also es tut sich ja im Endeffekt nicht so viel, was man jetzt machen kann. Es ist nicht so viel Abwechslung da. Man hat so seinen Trott und dann auf einmal sind irgendwie 5-6 Monate schon wieder um. Man denkt, sie haben die nicht vor 3 Jahren mal ein Album gebracht? Ich frage jetzt mal. So. Ja. Auf der anderen Seite muss man ja sagen, wir haben auch echt eine hohe Schlagzahl, würde ich sagen, im Moment so. Es läuft. Also, wenn man davon ausgeht, das Album kam letztes Jahr, jetzt kommt die EP, wir arbeiten.
Dazwischen noch eine Single.
Stimmt, dazwischen noch eine Single im letzten Sommer. Jetzt arbeiten wir schon am Album und das läuft gut voran. Da gehen wir auch in.
Sind wir fast fertig.
Eigentlich sind wir fast fertig mit der Vorproduktion. Okay. Also es geht tatsächlich auch im Juni schon ins Studio. Es läuft. Also
ja,
und
ja, absolut.
Ne? Also die Planung geht tatsächlich auch schon über die nächsten 1,5 Jahre raus. Ne? Und ja, also
ja, cool.
Es geht echt gut voran.
Vor allem, weil Timo ja jetzt gerade angedeutet hat, ihr habt Vollzeitjobs und was ich an euch auch ziemlich cool finde, ihr seid jetzt bei einem großen Label und eigentlich denkt man immer, ja, großes Label, da gibt man alles ab und so, ist aber bei euch irgendwie gar nicht so. Ihr produziert es selbst, ihr habt, glaube ich, auch das Artwork zumindest für das Album gemacht. Die Videos sind voll mit euren Ideen, also ihr macht sehr, sehr viel selbst und gebt, also zumindest wirkt es so auf mich, relativ wenig nach draußen. Habt ihr jetzt die EP auch produziert und da auch wieder Artwork und alles gemacht?
Nee, diesmal nicht so ganz. Also von der Musikproduktion her hat sich nicht wirklich, also hat sich eigentlich nur eine Sache verändert. Die Aufnahmen habe ich nach wie vor selbst gemacht, also die ganzen, was weiß ich, alle Seitengeschichten und Synthes und Co., das nehme ich einfach bei mir zu Hause auf und die Drums mache ich mit unserem Drummer bei sich im Keller. Nur für die Vocals gehe ich immer gerne in ein Studio, weil sich selbst aufnehmen beim Singen ist irgendwie schwierig. Also dann muss man, finde ich, zu 2 Rollen gleichzeitig sein oder 3 eigentlich. Du musst dann Produzent sein, Engineer und außerdem gut singen. Das ist ein bisschen zu viel auf einmal. Und das haben wir bei der EP genauso gemacht wie beim Album. Der einzige Unterschied ist, dass wir halt Christoph von NSOK jetzt quasi als Produzenten haben. Und er da schon, also im Vergleich zum Album, das quasi in Anführungsstrichen, sage ich mal, nur gemischt und gemastert wurde. Wobei ich da André, der das gemacht hat, André Hoffmann, auch ein bisschen Unrecht tue. Also der hat schon auch hier und da Ideen eingebracht. Aber Christoph hat trotzdem die Songs nochmal, der hat die nochmal eine ganze Ecke stärker quasi geformt. Und vor allem mir bei den clean, also bei den Gesangsmelodien viel geholfen.
Ist vielleicht jetzt eine dumme Frage, aber ich stelle sie mal trotzdem. Eigentlich glaube ich, dass ich die Antwort weiß, aber warum genau wollt ihr, dass das alles durch eure Hände geht? Habt ihr schon eine fertige Vision im Kopf, wenn ihr an ein Album geht?
Erzähl du mal, Thomas. Ich zeig dir. Ihr hört jetzt, warum ich gleich nicht reden kann.
Er macht sich mit Sicherheit ein Bier auf. Es ist einfach so, dass, also ich glaube, erstmal der ganze Prozess bei uns stattfindet, weil wir so unterschiedlich miteinander auch schon die Ideen einbringen und jeder hat seine Vorstellung, dass schon so viel Diskussion, Gespräche, ne, Findungsprozess davor steht, bevor irgendwas passiert in eine andere Richtung, dass eigentlich dann, wenn der Konsens gefunden ist, schon eine gute Basis da ist, von der wir aus wegarbeiten können. Und ja, also klar, wir holen uns auch mal von außen noch Input dazu und die Frage ist dann immer, macht man es halt so oder nicht? Ich bin immer ein großer Fan davon zu sagen, ja, haben wir doch schon besprochen jetzt, das hat die Band beschlossen, ist cool, so brauchen wir jetzt nicht. Aber auch da unterscheiden wir uns halt doch stark. Verschließen tut sich hier generell mal keiner, wenn es darum geht, dass wir irgendwie das Bestmögliche rausholen wollen aus dem, was wir tun. Und ja, so war jetzt bisher, sind wir damit echt gut gefahren und wir erweitern ja da auch immer unseren Horizont stetig weiter, sage ich mal. Und das macht auch Spaß.
Timo, willst du noch was hinzufügen?
Naja, ich habe mir jetzt nur noch gedacht, das unterschreibe ich natürlich, ja, das ist einfach diese künstlerische Freiheit, sich zu behalten, ist geil, aber nur, also quasi um auch noch die pragmatische Seite zu beleuchten, sage ich mal. natürlich haben wir schlicht und einfach am Anfang auch noch vor Blast einfach auch alles selbst machen müssen, weil wir uns das auch alles sonst gar nicht hätten leisten können. Also wir haben ja da zig Videos gemacht, echt aufwendig und alles Mögliche und Kostüme gebaut und Masken gebaut und alles Mögliche. Wir haben ja alles wirklich selbst gemacht und das hat auch einfach so einen unglaublichen Spaß gemacht, dass wir das einfach so gut es geht halt auch weitermachen wollen. Erstens, weil es einfach sau viel billiger ist, als wenn du jetzt halt, weiß ich nicht, wir können halt für 5.000 Euro 3 Musikvideos drehen und wenn wir zu einer Produktionsfirma gehen, dann legen wir 10 Riesen hin und kriegen 1.
Ja, genau. Das heißt, ihr könnt also jetzt davon profitieren, ne? Dass ihr da den harten Weg gehen musstet.
Ist halt echt, ist natürlich pragmatisch, ja, aber es macht auch Spaß. Also man behält sich einfach so viel, wenn man die Sachen selbst macht. Und ich hoffe einfach, dass wir das noch durchhalten, so lange wie möglich, weil ich merke schon jetzt natürlich quasi, je mehr es auch ein bisschen vorangeht und je mehr die Band wächst, umso schwieriger wird es, weil es werden immer mehr Aufgaben und es wird immer mehr Arbeit und deswegen geht es dann jetzt manchmal nicht immer. Also weil du gefragt hast, bei der EP zum Beispiel, die Artworks haben wir diesmal nicht selber gemacht.
Mhm. Wer hat die gemacht?
Die hat ein Bekannter von mir gemacht, Ivo Raab hat die gemacht, das ist ein Künstler, den ich auch über einen Kumpel kenne, weil er mit ihm früher schon für Musikprojekte auch Dinge zusammen gemacht hat.
Ist ja echt Raab? So wie der Raab
Ivo von Ragnarok? Ah, Quatsch, warte, nein. Falsch, ist ja Quatsch.
Ivo Chris oder sowas heißt
der. Ja, Mann, ich war jetzt gerade beim Falschen.
Ivo Raab ist auch ein cooler Typ, der veranstaltet das Ragnarök Festival, auf dem wir seit 3 Jahren spielen.
Stimmt, seit 3 Jahren auf dem Line-Up stehen genau. Und hoffentlich dann live spielen können. Mit ihm haben wir uns viel abgesprochen, vor allem Patrick und ich. Wir haben halt gesagt, so okay, wir haben eine grobe Idee, wo es hingehen soll. Wir haben dann gesagt, komm, wir machen diesmal irgendwie so Richtung Ölmalerei. Und ja, und dann hat er uns halt einfach diverse Entwürfe vorgelegt und hat immer gesagt, ja, wie schaut's denn damit aus, wie schaut's denn damit aus? Und dann haben wir uns da so hingearbeitet. Aber da, ich sag mal, von uns ist auf jeden Fall keiner besonders passionierter Maler. Deswegen war es irgendwie klar, ja, dieses Mal muss das nach außen. Und generell ist es ja cool, ne, wenn da noch Künstler ihren Part zu beitragen können.
Ja, wir gehen jetzt mal ein bisschen detaillierter auf die Inhalte erstmal der EP ein. Die heißt We Are Not Okay, mit diesem fiesen Ghost Kid ähnlichen, fjordähnlichen, nordisch durchgestrichenen O, was so Leute wie mich, die das immer schreiben müssen, total verrückt macht, weil man immer gucken muss, wo finde ich das denn jetzt nochmal, da gibt es auch eine Tastenkombi. Aber jetzt gerade bei diesem Thema, das ihr da behandelt habt, und zwar sehr intensiv, ist es natürlich auch nicht blöd, dass das in eurer Hand bleibt, weil es ist ein sehr sensibles Thema, wo man, glaube ich, viel erreichen, aber auch was falsch machen kann, wenn man es falsch angeht. Ich würde es vielleicht mal so zusammenfassen, also der Titel We Are Not Okay ist quasi ja eigentlich schon mal so ein Aufbegehren gegen dieses, ja, danke gut, was so jeder von uns parat hat, wenn er gefragt wird, wie es ihm geht. Dann sagt man immer, danke gut oder geht so, ging schon besser.
Muss ja.
Genau.
Man lebt halt.
Genau, oder schlechten Menschen geht's immer gut. Da gibt's ja so tausende Sachen.
Ich finde, in den Breitengraden hier ist man eher immer mit diesen zynischen Sprüchen am Start, aber das heißt auch nicht, dass man dann deswegen drüber redet. Weil in den USA zum Beispiel sind ja alle immer so, hey, how are you? Yeah, I'm great, how are you? Yeah, I'm great. Hier ist eher so, ja, muss ja. Aber in beiden Fällen resultiert daraus kein Gespräch.
Echt, ich hätte jetzt gedacht, dass es wirklich in Österreich ein bisschen anders ist, weil man ja so diesen, man sagt denen ja einen anderen Krant. Umgang mit morbiden Themen, sagt man ja so, ne? Die sind ein bisschen, das siehst du ja, nicht so. Also es gibt dann einfach nur andere.
Ich bin ja auch nur Wahlösterreicher.
Also, ja, gute Wahl.
Also ich fände es besser, wenn er wieder in Berlin wohnen würde.
Nee, kann ich schon nachvollziehen, dass man da gerne wohnen will. Also das heißt, es sind einfach nur andere Floskeln wahrscheinlich, ne?
Ja, na gut, also ich meine, die Wiener, also gerade die Wiener haben natürlich schon so ein bisschen, das stimmt schon, die haben schon ein bisschen einen schwärzeren Humor als manche Deutschen.
Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, also seelische Gesundheit, beziehungsweise ihr nennt es ja sogar ganz konkret Depression, als Kernthema von dieser EP zu nehmen? Was war der Auslöser dafür, dass ihr euch dafür entschieden habt?
Bei uns ist ja quasi das Ganze, ist das ja nicht nur Thema der EP, also jetzt quasi noch so ein bisschen konzentrierter bei der EP zwar, aber im Endeffekt ist das ja eigentlich immer schon Thema gewesen von Anfang an, weil das einfach für uns so der gemeinsame Nenner war, auch inhaltlich. Mhm. Weil wir einfach gesagt haben, ja, also Ich sag immer irgendwie, wenn ich mich hinsetze und einen Song schreibe, dann wird's, also zumindest, weiß ich nicht, in 7 von 10 Fällen wird er traurig. Und ich weiß nicht warum, ich bin jetzt irgendwie per se kein super trauriger Mensch eigentlich oder so. Und ich gehe auch nicht unbedingt zum Lachen in den Keller oder was auch immer, aber wenn ich Musik mache dann oder irgendwie was künstlerisch, dann ist es immer düster und traurig meistens. Und die anderen 3 Fälle ist es dann halt wütend. Das heißt, das war quasi von der Basisemotion hat die Musik schon mal die Richtung vorgegeben, würde ich sagen. Und dann war einfach das uns ein Thema, wo wir gesagt haben, naja, auch wenn wir traurige oder heftige Musik machen, würden wir eigentlich trotzdem den Leuten halt gerne irgendwie eine coole Message mitgeben. Keine Ahnung, ob das jetzt dann liegt, dass wir zu dem Zeitpunkt alle schon irgendwie eine 3 vorne stehen hatten im Alter oder was auch immer.
Das tust du Jakob zwar unrecht in dem Fall.
Das stimmt, aber, ja, natürlich im Unrecht. Also, nee, keine Ahnung woran, aber wir hatten einfach keinen Bock auf so... Wir wollten keinen irgendwie so Plattitüden-Text machen oder sonst irgend so ein. Das hat alles irgendwie, ist alles fein, wenn man da Bock drauf hat, aber wir hatten irgendwie gedacht, oh, lass uns doch mal was Positives in was Negatives bringen. So. Mhm. Und deswegen versuchen wir auch immer, dass es irgendwie, also nicht in allen Songs klappt es nicht, aber in vielen, finde ich, haben wir halt immer so diesen Silberstreifen am Horizont, so diese leichte Hoffnung einfach, die man halt nie verlieren soll. Und das war einfach so. Der erste Gedanke, wie wir zu dem Thema gekommen sind. Oder?
Thomas?
Das kann man so stehen lassen. Ich würde noch, also man kann es ja auch einfach sagen, es ist einfach auch sehr viel auf persönliche Erfahrung tatsächlich auch basierend. Da fließt einiges mit ein. Da hat so jeder, sage ich mal, in anderer Form vielleicht oder auch in der einen oder anderen Ausprägung sein Päckchen zu tragen. Da haben wir diverse Erfahrungen auch, was Mental Health angeht, einfach auch selber durchgemacht oder im Familien- oder engen Freundeskreis. Und daraus alleine hat sich auch schon so dieses, ja, das Thema im Endeffekt ergeben, weil sich jeder damit beschäftigt von uns und jeder dem auch irgendwie ausgesetzt ist, beziehungsweise damit konfrontiert ist.
Wir haben so alle Perspektiven durch irgendwie so. Selbsterfahrung, Erfahrung von außen, wie es ist, wenn jemand, den man gern hat, quasi betroffen ist, bis hin zu im beruflichen Kontext irgendwie so alle möglichen Perspektiven, die man so haben kann, sind bei uns irgendwie vertreten.
Ich musste mich jetzt gerade oder durfte mich jetzt gerade mit psychischen Erkrankungen im Zusammenhang mit dem Berufsleben beschäftigen, also in meinem Hauptberuf. Und die Chance, auf jemanden zu treffen, der davon betroffen ist, ist auch relativ groß. Denn jeder dritte Mensch leidet im Laufe seines Lebens an einer behandlungsbedürftigen psychischen Erkrankung. Also von daher ist es eigentlich krass, dass da so wenig drüber gesprochen wird und dass es so stigmatisiert wird. Ich finde es schon, dass ihr das macht, finde ich ziemlich gut. Und natürlich auch mit dem Anspruch, da hoffnungsvoll rauszugehen. Ne? Das ist ja das Wichtigste eigentlich daran.
Ja, das ist enorm wichtig, finde ich. Einfach den Leuten nicht nur, ja, also es bringt uns natürlich nichts, wenn wir jetzt alle dann gemeinsam irgendwie nur rummopen die ganze Zeit und alle gemeinsam traurig sind. Ich meine, manchmal kann das auch katharsisch sein, aber letztlich ist das Ziel ja einfach allen zu sagen, hey. Also gerade so dieses Gefühl, das man immer hat eigentlich wenn man in diesem Mental State ist, dass man so dieses Gefühl, hey, mit mir stimmt irgendwas nicht und ich bin nicht normal und dann isoliert man sich irgendwie nur mehr und denkt, man ist allein und kommt in diese Spirale einfach rein. Und im Endeffekt ist das ja das große Ziel, dass wir versuchen oder dass wir das irgendwie hinkriegen gemeinsam. Also nicht nur wir als Band, ich meine, es wäre ja famos, wir werden nicht die Gesellschaft ändern, aber wir versuchen halt unseren Teil dazu beizutragen. Dass wir das alle gemeinsam irgendwie schaffen, diese Spiralen aufzubrechen und festzustellen, hey, das ist eine Krankheit, das hat nichts damit zu tun, ob man normal ist oder nicht normal, sondern es ist einfach eine Krankheit. Wenn ich krank bin, gehe ich zum Arzt und rede mit Leuten drüber, ohne dass ich mich deswegen schlecht fühlen muss. Und an den Punkt hoffe ich, dass wir vielleicht irgendwann mal kommen.
Thomas, du hast jetzt gesagt, quasi ihr alle vier habt in irgendeiner Art als Beobachter, als Selbstbetroffener damit schon Erfahrung gemacht. Würdest du sagen, das ist vielleicht, also weiß nicht, könnt ihr mir nur beantworten, ist es vielleicht für einen Mann nochmal schwieriger, darüber zu sprechen oder für Männer untereinander darüber zu sprechen oder seht ihr da eigentlich keine Unterschiede?
Das würde ich ein bisschen differenzieren, je nachdem, um wen es geht. Also ich für meinen Teil habe die ganzen spaßigen Erfahrungen mit Depressionen und auch Panikattacken, Angstzuständen und solchen Geschichten alles durch. Ich habe die Behandlungen dafür irgendwie auch, also ich habe Therapien gemacht, also mehrere. Ich habe die Medikamente damals genommen, als es ganz schlimm war und den ganzen Spaß, der dazugehört. Und anfangs, ja, fand ich es schwer, das zu akzeptieren, drüber zu reden. Aber das war nicht, weil ich irgendwie dieses, ja, du bist halt ein Mann, das kann nicht sein, du kannst dir Schwäche nicht eingestehen, Dings hatte, sondern einfach überhaupt diese Wahrnehmung zu haben von, naja, du bist halt komplett ausgebremst, hier ist jetzt Schluss und das musst du jetzt erstmal auch akzeptieren, das musst du mal annehmen und du musst dann erstmal einsehen, okay, jetzt, ne, du musst da ja was gegen tun, das ist ja kein Zustand, in dem du leben möchtest. Und das hat sich, ja, relativ schnell geregelt. Ich kenne aber auch das von anderen Fällen, also auch aus der Familie, wo sich das zum Beispiel ein bisschen schwieriger darstellt. Mhm. Also ich würde nicht generell sagen, dass Männer damit ein Riesenproblem haben. Sicher spielt das auch zu oft mit rein, dass halt auch vielleicht je nach Generation nochmal so dieses, ja, dieses Bild, diese toxische Männlichkeit, wie man es so schön nennt, geprägt ist, da so sehr eingepflanzt, dass man da das noch viel schwieriger hinkriegt. Aber ja, auch da ist natürlich die Hoffnung, dass das mal irgendwie gesamtgesellschaftlich für alle Altersgruppen mal irgendwie noch ein bisschen vorangeht.
Habt ihr euch auch Gedanken gemacht irgendwie über mögliche Ursachen oder was vielleicht verstärken könnte? Also ich denke jetzt zum Beispiel an den Song Everyone I Love Is Broken ist eine Zeile und sinngemäß heißt es auch, je mehr ich über diese Welt lerne, desto mehr hasse ich es und so. Also man kriegt ja einfach auch, das muss man einfach mal so sagen, viel mehr mit von der Scheiße, die überall passiert. Also es ist immer schwieriger, Optimist zu bleiben. Also man sagt ja immer, der Pessimist ist ein Optimist, der nachdenkt oder der mal drüber nachgedacht hat.
Das und gefällt mir.
Und ich finde, es ist halt wirklich schwierig, sich vor dem Ganzen so zu verschließen. Also ich frage mich manchmal, wo so ganz junge Menschen das alles hinstecken, weil selbst wenn du die Inhalte gar nicht direkt aufnimmst, du kriegst ja schon so eine Bilderflut und Schlagwörter und sowas. Wie geht ihr denn da vor? Also, oder andersrum, wie versucht ihr so eine Scheiße? Also was sind die Scheißfaktoren bei euch, wo ihr wisst, okay, das zieht mich runter, bringt mich auf einen schlechten Trip? Und wie versucht ihr euch da so ein bisschen abzuschirmen, fernzuhalten davon?
Boah, das finde ich extrem schwer. Das finde ich extrem schwer, ehrlich gesagt. Vor allem, weil das alles so Themen sind, wo wir noch so wenig darüber wissen. Mhm. Also ich glaube einfach, also Dinge, Social Media überhaupt, die ganze krasse Digitalnutzung, ständige Smartphone-Nutzung etc. Wir sind da quasi noch so sehr im Lernen, aber an sich schon so hart in der Sache drin.
Ich glaube, da wird's mal in Zukunft so Clips drüber geben, so noch 2-3 Generationen, ne, weiter, ja, die dann sagen, guckt mal, wie verantwortungslos die alle damals damit total umgegangen sind. Total.
Ja. Und ich finde das so unglaublich ambivalent irgendwie jetzt im Moment zum Beispiel, wo bei dieser Impfdebatte, wo alle ausrasten irgendwie, oh mein Gott, ich kann mich doch jetzt nicht impfen lassen, weil das wurde nicht ausgiebig genug getestet. Aber wir alle tun tagtäglich uns aussetzen von Dingen, die uns unglaublich süchtig machen, die unsere mentale Gesundheit zerstören und was weiß ich was nicht alles. Und das wurde auch nie getestet. Ja, und da gibt's, also klar, gibt's irgendwie wahrscheinlich schon zig Studien und Co., aber so richtig Bescheid wissen tut darüber niemand. Ja, und das ist aber halt, damit beschäftigen sich die Leute halt nicht so richtig. Also finde ich ganz problematisch. Für mich ist es echt das Smartphone. Ich versuche einfach selber mein Verhalten zu reflektieren und zu schauen, ja, was tut mir gut und was nicht. Und ich schaffe das aber nur in einem von 10 Fällen oder so.
Ja, es geht mir ähnlich. Es geht mir total ähnlich, ja. Finde es auch interessant, was du gesagt hast über Social Media, weil es natürlich, es ist noch nicht mal in unserem kommunikativen Gedächtnis angekommen und im kulturellen schon lange nicht. Das heißt, wir haben da quasi gerade so eine Bombe in der Hand und freuen uns, dass es tickt und wissen überhaupt gar nicht, was passiert, wenn sie explodiert. Total, also total. Da kann man ja noch gar nichts dazu sagen. Auch dieses Hinterlassen von Spuren, Datenspuren überall. Was interessiert mich denn, ob die wissen, auch wo ich war und so? Das wissen wir noch lange nicht, was damit passiert. Aber ich glaube, Smartphone ist so von vielen so ein Teufel, der einem einerseits viel Spaß bringt, aber ihn irgendwie auch zu ekligen Dingen zwingt, dass man
total
Also
ich will das auch gar nicht so verteufeln. Also das klang jetzt alles sehr negativ. Natürlich hat das alles auch positive Seiten. Alleine schon für uns als Band bringt das uns ja enorm viele Möglichkeiten. Ne?
Aber auf jeden Fall. Also vielleicht verstärkt das auch einfach nur Sachen, die in der Gesellschaft da sind. Keine Ahnung.
Aber ich glaube gerade so als, also für Kinder vielleicht von Eltern heutzutage ist vielleicht schon wieder anders, weil die jetzt quasi schon mit Regeln dem Smartphone gegenüber aufwachsen. So wie wir früher mit, weiß ich nicht, nur 2 Stunden am Tag Fernsehen oder so. Mhm. Aber für uns ist es, glaube ich, ist es eben am schwierigsten, weil wir sind halt alle, wir können halt alle im Endeffekt machen, was wir wollen und das kontrolliert niemand. Wir müssen uns selber regulieren. Und das ist halt, glaube ich, die Schwierigkeit dabei. Also was ich zum Beispiel mache, ich habe aufgehört, das Handy mit ins Schlafzimmer zu nehmen. Mhm. Das darf da nicht rein, was allein schon schwierig ist, weil man halt den Wecker nur noch am Smartphone hat.
Ja.
Aber ich lasse das jetzt immer draußen liegen und was wir jetzt auch versuchen, weil natürlich, dann stehe ich am Morgen auf und muss den Wecker ausmachen und dann habe ich als allererstes, was ich am Morgen mache, das scheiß Smartphone in der Hand.
Ja.
Und swoop sofort, Instagram, E-Mails, dies, das, bla bla. Und da hab ich aber einen interessanten Artikel jetzt gelesen, also ich nicht, mein Verlobter hat den eigentlich gelesen, mir davon erzählt, dass das zum Beispiel enorm schlecht ist, weil das Gehirn mit diesem Input so kurz nach dem Aufwachen noch gar nicht umgehen kann. So richtig. Und dass man eigentlich Zeit braucht, erstmal wach zu werden und Co. Und mit diesem schnellen, ganz viele Bilder und Input und Daten und Inhalt und bla bla, das kann man gar nicht so schnell verarbeiten. Und dadurch ist man sofort eigentlich nach dem Aufstehen schon in so einem Stresszustand.
Ich würde sagen, also abgesehen von wirklich, wirklich ohne das verteufeln zu wollen, weil es hat auch sehr, sehr viele gute Seiten, aber wir sprechen ja jetzt nicht über die guten Seiten, sondern über die schlechten. Also abgesehen von dieser Selbstdarstellung, zu der man sich immer so hinreißen lässt, finde ich ganz schlimm, dass du manchmal Sachen siehst, die du gar nicht sehen willst. Also und dann hast du sie gesehen. Also zum Beispiel jetzt ist gerade, das ist jetzt ein doofes Beispiel, in weiß nicht, ob dir das überhaupt was sagt, Timo, aber Willi Herren, das ist so ein deutscher Reality-Star, ja, der ist jetzt gestorben. So, den Aha. siehst du jetzt 800 Mal am Tag. Ich will den gar nicht sehen. Also ohne eine Haltung zu dem zu haben, aber ich sehe ihn trotzdem. Das heißt, es wird mir so unbewusst so ins Hirn reingeballert und das finde ich immer ganz unangenehm. Oder dann hast du halt doch nochmal wieder die Heidi Klum gesehen, wie sie irgendwie so dumm so ein Peace-Zeichen macht. Weißt du, sowas meine ich. Und dann hast du es, es ist dann drin. Und das
ärgert mich. Aber das ist ein Problem mit den Algorithmen dahinter. Ich bin da sehr kritisch. Mich nervt das extrem, aber ich weiß, viele Leute finden es auch gut. Also ich arbeite ja quasi, bin so in dieser digitalen Social Media Marketing Ecke auch beruflich unterwegs. Deswegen unterhalte ich mich über solche Themen viel, auch mit Kolleginnen. Mich nervt das total, diese ganzen Algorithmen, die quasi mir sagen, was mich interessiert.
Ja.
Das ist zwar schön, dass die das anhand meines Verhaltens registrieren und mir dann dementsprechend nur noch solche Dinge zeigen. Viele Dinge des eigenen Verhaltens sind aber auch unterbewusst und vielleicht will man das gar nicht.
Mhm.
Ja? Weiß ich nicht, ganz, ganz einfaches Beispiel, Instagram, ja, als Mann wie auch als Frau, wird man dann hier und da von niederen Instinkten geleitet, weil überall ist irgendwie nackte Haut, die Reize quasi auslöst in einem. Hm. So, und schaust dir einmal ein Foto an, auf einmal ist der ganze Feed voll mit nackter Haut.
Genau.
So, das interessiert mich eigentlich überhaupt nicht. Ich will das nicht sehen. Ich will, wenn ich da schon bin, dann will ich irgendwas Interessantes sehen, weiß ich nicht, irgendwelche vernünftigen Inhalte sehen, was auch immer. Und das nervt mich total, dass quasi wir so enorm fremdbestimmt sind darüber, was wir konsumieren. Ohne dass die meisten Menschen sich dessen überhaupt bewusst sind eigentlich.
Und das sind sogar die offensichtlichen Dinge wie Algorithmus oder so. Ich kriege jetzt die Namen nicht mehr zusammen. Weiß einer von euch, wie die Schnecke von SpongeBob heißt?
Oh. Gary.
Gary.
Gary, genau. Ja.
So, und es gibt 2 Brüder. Ich weiß nicht genau. Ich glaube, sie sind aus Indien, auch mit indischen und für mich komplizierte Namen. Die haben sich aus Plastikrestmüll ein Boot gebaut und sind über einen giftigen See damit gefahren und haben das gefilmt. Und ich wollte, weil ich ein Buch darüber gelesen habe, dieses Video sehen, weil ich dachte, das ist doch so eine spektakuläre, das muss doch irgendwo sein. Dann habe ich diese Namen eingegeben und Google hat mir penetrant, weil einer hieß, glaube ich, Gary, war in dem Namen drin. Google hat mir penetrant immer nur diese Schnecke gezeigt und ich musste mich okay. richtig so, nein, ich, dann habe ich eingegeben den Namen Boot. Gift, Plastikmüll. Und das fand ich dann so schlimm, weil ich mir dachte, die sind so hartnäckig. Nein, du möchtest Gary die Schnecke sehen. Das fand ich schon krass. Aber jetzt nochmal so zum Hingucken, weil hingucken, wenn Leute oder wenn ihr jetzt sagt, ihr habt damit Erfahrung, ist ja das eine, ob du jetzt von außen siehst, es geht einer Person nicht schlecht, nicht gut, oder ob du dann auch wirklich hingehst und die ansprichst. Habt ihr da, seid ihr da sehr sensibel, würdet ihr das tun? Ist das was aus eurer Sicht ratsam ist, wenn man sowas beobachtet?
Auch da würde ich fast sagen, kommt drauf an, wo es ist, wer es ist. Das ist so ein Ding jetzt, was sich auch immer mehr entwickelt, seitdem wir uns also eingehender damit befassen, was unsere künstlerischen Sachen betrifft. Auf der anderen Seite auch das fortschreitende Alter. Man wird ein bisschen sensibler im Umgang mit Menschen, habe ich das Gefühl. Ist ja so. Ja? Also ich würde jetzt sagen,
nein, ich stimme dir zu.
Der Thomas von vor 10 Jahren, weiß ich nicht, so da ist jetzt schon ein bisschen mehr los. So.
Ja, man kann sie nicht mehr so leicht hassen. Ich kenne das auch, ja.
Ja, es ist wirklich so.
Und das stimmt auch, ja. Ich bin viel weniger Misanthrop mittlerweile.
Richtig doll viel früher. Weniger.
Ja, ja. Früher war es immer, oh, Menschen sind scheiße. Und jetzt laufe ich hier durch die Gegend und versuche, alle zu retten.
Ja, ja, also Menschen sind auch, glaube ich, gar nicht so doll, aber man merkt dann auch, dass man doch auch davon abhängig ist, was passiert so in der Gemeinschaft und dass man dann denkt, wenn ich beeinflussen kann, dass jemand vielleicht doch nicht so scheiße ist, dann mache ich das mal lieber, weil dann ist es irgendwie für alle besser, also so ein bisschen ist es, glaube ich, bei mir oder geworden über die Jahre, ja.
Also im engeren Kreis würde ich definitiv sagen, dass das eher ein Thema ist, wo man auch mal zwar behutsam, aber ruhig mal auch sagen kann, ne, wie schaut's denn aus, was ist denn da gerade los, ich merke, irgendwie läuft's nicht rund. Und habe ich auch schon beobachtet, dass das so ein bisschen auch als Eisbrecher funktionieren kann, wenn das von außen kommt, weil auch da wieder aus eigener Erfahrung derjenige selber vielleicht eh gar nicht so weit ist zu sehen, boah, ich habe da irgendwie ein Problem oder ich entwickle gerade eins. Und auch da, wenn das nochmal von jemandem, der dir nahe steht, angesprochen ist, so direkt, dann kann das auch nochmal einen Prozess in Gang setzen.
Auf jeden Fall. Und ich finde, das ist auch viel, ich finde, das ist auch viel besser als dieses, was man immer gerne macht, wenn man dann merkt, jemandem geht's nicht gut, sozusagen, ja, hey, und du weißt schon, ne, wenn was ist, dann melde dich. Das sagt man immer gern. Und das hat ja nur gute Absichten, aber das hilft in der Regel wenig, weil die Leute melden sich halt nicht, weil sie entweder selber gar nicht checken, dass sie ein Problem haben, oder sie trauen sich nicht, oder sie wollen dich nicht belasten, oder was auch immer. Und deswegen finde ich es schon viel besser, wie du sagst, einfach hinzugehen und zu sagen, ey, und einfach mal so richtig, eigentlich so fies direkt reinzupieksen. Irgendwie. Aber ich mache das viel zu selten, muss ich zugeben.
Ich finde, ihr habt das in dem Song Voices ganz gut veranschaulicht. Das ist ja quasi so, die Person hat ja so was in sich drin, das vielleicht so in sich drin, also in der Person drin, dagegen anspricht. Also, dass die Person negativ beeinflusst. Ne? Das ist ja, gibt ja nochmal einen großen Unterschied zwischen Hass und Selbsthass und so. Ihr geht eigentlich auch sehr konkret in dem Video zu dem einen Song auf Selbstverstümmelung ein und auf dieses sich spüren. Das ist schon, habt ihr da kurz überlegt, ob ihr das wirklich so konkret ansprechen wollt, dieses Thema? Weil das finde ich jetzt zum Beispiel da ein sehr sensibles Thema mit diesen, dass man sich wirklich verletzt, um sich zu spüren, weil man einfach, also Drowning, Ertrinken in dieses, ja, das Gefühl hat, ins Nichts zu fallen. Ich glaube, Bring Me the Horizon haben das mit Sleepwalking auch so ein bisschen angedeutet, ja, ne?
Ich finde es total krass, wie seit dieses Video draußen ist, an allen Ecken und Enden höre ich von den Leuten, wie krass dieses Video ist. Und ich weiß nicht, ich glaube, wir sind einfach so krass gefangen, gerade in Promo und Machen und so. Wir haben, glaube ich, intern in der Band darüber noch nie gesprochen. Deswegen bin ich gerade total neugierig, was du gleich dazu sagst, Thomas. Ja. Aber mir, kann jetzt nur für mich sprechen, mir war das überhaupt nicht bewusst, wie krass dieses Video eigentlich geworden ist. Und alles. Also ich meine, wir hatten natürlich ein Skript und einen Plan, was wir da so machen und was wir da zeigen wollen und eine Idee dahinter und so weiter. Aber mir ist eigentlich erst klar geworden, indem ich ständig gehört habe, wieder selbes Spiel. Ja, man muss es von den anderen hören, bis man es selber kapiert. Dass das ein krasses Video geworden ist. Ja.
Also war auch ein bisschen die Wahrnehmung schon auch in die Richtung, das Video war da, es gab ja dann mal irgendwie Material, dann gab es irgendwie einen vorläufigen Cut, dann guckt man drüber, man gibt so seinen Senf dazu und dass das jetzt dann, ja, so ein, trotzdem die Leute irgendwie triggert, dass man sagt so, okay, ja, es löst halt was an Leuten aus offensichtlich. Und die Wahrnehmung war nicht unbedingt so, boah, das wird jetzt total krass und auf jeden Fall wird das Leute wachrütteln oder so. Ich find's gut, dass es funktioniert. Ich hab's eigentlich eher als so, ja, na klar, wir verwenden halt so die eigentlich Sachen, die auf der Hand liegen, ja, viel mehr. Mhm. Also als dass man jetzt sagt, man sucht sich jetzt da ganz gezielt irgendwie, denkt da irgendwie stundenlang drüber nach, wie denn das aussehen soll und so weiter. Das ist eigentlich eher so, ja, so ein bisschen auch die Probleme der Zeit aufgegriffen. Ich meine, man sieht im Video ja auch, die Darstellerin ist da mit dem ja aufgesetzten Lächeln unterwegs, geht's nicht gut. Man hat so dieses Social Media Ding auch mit reingebracht, so, was ja eigentlich ein sehr offensichtliches Thema ist, so, dachte ich zumindest, ja. Aber ich meine, ist ja gut, wenn's irgendwas passiert bei den Leuten, wenn sie es gucken.
Also ich finde es konsequent, dass ihr es genau so gemacht habt. Ich finde, es ist auch noch an der Grenze vom Rigorosen jetzt. Und man darf ja auch nicht vergessen, es gibt ja noch so eine Behind-the-Scenes- oder Videodreh-Extra-Add-on irgendwie, in der Timo auch genau erklärt, worum es geht in dem Video und was so eure Message ist. Also man kann schon klar erkennen, warum ihr das Video so gemacht habt.
Aber was mir jetzt dazu noch einfällt, da muss ich dich kurz, das ist nämlich spannend, ich glaube, das ist mir jetzt gerade eben erst klar geworden. Das ist interessant, weil nach außen natürlich sieht das ja aus, also du hast ja, konkret hast du ja auf diese Szene angespielt, wo sie in der Wanne liegt und sich so blutig kratzt. Mhm, ne? Mhm. Und jetzt kommt mir das nämlich gerade erst. Die Idee dahinter war eigentlich gar nicht, also selbstverletzendes Verhalten aufzuzeigen im Sinne von so dieses klassische Ritzen oder so, also dass man sich wirklich absichtlich selbst verletzt, sondern eigentlich war die Idee, und so stand es auch im Skript, fällt mir gerade ein, dass du, also wenn du eben mit Depressionen oder mit Angstzuständen oder sowas kämpfen hast, kann sich das auch so körperlich äußern, dass es zum Beispiel juckt und dass man sich einfach ständig kratzen muss. Und das war eigentlich die Idee, die dahinter war, das haben wir quasi beim Dreh, war das auch so die sagt man, Regieanweisung an Sarah, zu sagen, ja, so, du, das will raus, du musst dich irgendwie, du hältst das nicht mehr aus, und das muss irgendwie raus, deswegen muss man sich kratzen. Und das war, also, ich meine, das ist natürlich vom Prinzip her eine ähnliche Geschichte, aber, ja, keine Ahnung. Das ist mir jetzt gerade irgendwie so klar geworden.
Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich habe, also, dass ich es jetzt in der kompletten Konsequenz wahrgenommen habe, liegt halt einfach daran, dass dieser komplette Verlauf bei mir so abgespeichert ist, dass das quasi so fast das Schlimmste ist, bevor man wirklich dann wahrscheinlich auch das nach außen nicht mehr verstecken kann und bevor man dann wahrscheinlich auch konkret Hilfe bekommt. Ja. Also, ja, und wo man dann auch selbst nicht mehr sagen kann, ich versuche jetzt so zu tun, als ob nichts wäre, weil du einfach merkst, wie du sagst eben, man muss da raus, da, es juckt, da ist was. Ne? Ja. Wir haben jetzt eingangs über den Stil, wie man euch bezeichnen würde, gesprochen und haben dabei so ein bisschen was unterschlagen, was ich jetzt auch ganz interessant finde im Zusammenhang mit dem Thema. Und zwar habt ihr mehrere Preise gewonnen. Nämlich, ihr seid ausgezeichnet worden mit dem Deutschen Rock- und Pop-Preis, und zwar in drei Kategorien. Bestes Metal-Album, noch irgendwas, was ich mir falsch aufgeschrieben habe, weil hier steht jetzt zweimal Bestes Metal-Album.
Es war, aber Bestes Metal-Album und beste New-Metal-Band.
Genau, und auf New-Metal wollte ich nämlich hinaus, weil gerade New-Metal ist ja oft so eine gute musikalische Basis für so Themen. Woran liegt das? Liegt das an diesen unterschiedlichen Gesangsstilen und dass man da so zwischen Härte und Schizophrenie so irgendwie spielen kann? Was meint ihr, woran liegt das?
Ich glaube, das war der Zeitgeist in den 90ern, als das aufkam. Da war irgendwie so, vorher war Grunge oder mehr oder weniger gleichzeitig war Grunge. Das war, glaube ich, einfach so ein bisschen der Zeitgeist und die Gegenbewegung gegen dieses ganze bunte, auf, wilde, ja, verrückte,
aufpolierte LA-Style-Ding so, ja.
Ja, ja, total. Und gerade vorher, ich meine, voll. Also ich meine, Grunge war so ein bisschen die Antwort auf dieses ganze Hair-Metal-Zeug der 80er, glaube ich. Und dann im Metal war das dann irgendwie so die Konsequenz daraus, so ein bisschen die noch härtere, die noch ein bisschen kaputter sind als die Grunge. Also das glaube ich, das war einfach die Zeit damals irgendwie so ein bisschen.
Aber ihr habt es ja jetzt auch bewusst gewählt, obwohl er jetzt eigentlich nicht mehr die Zeit ist, weil er ja ganz offensichtlich gedacht hat, okay, das ist die beste Ausdrucksmöglichkeit.
Naja, aber es ist halt, also ich meine, Thomas ist jetzt nicht der ärgste Nu-Metal-Fan der Welt, ich aber halt schon. Also da sind wir wieder bei den, wir sind vier unterschiedliche Charaktere und bringen auch vier unterschiedliche Einflüsse mit ein. Aber diese ganze Nu-Metal-Sache kommt wahrscheinlich schon größtenteils von mir und das ist einfach voll mein Ding. Also das sind einfach, ich bin so hart in meiner Teenage-Zeit aufgegangen in dieser Musik und den ganzen Bands, die da groß geworden sind.
Das heißt, Nu Metal ist tot, widersprichst du auch, genauso wie ich.
Nu Metal ist gerade, also ich habe in Deutschland gelebt, 2014, da war ich noch in Deutschland und habe noch im Tonstudio gearbeitet. Und ein Freund von mir aus L.A. war da und wir haben an Songs rumgebastelt und ich habe gesagt, Alter, weißt du, was als nächstes wiederkommt, so richtig groß, Nu Metal. So, und dann, aber, und irgendwie ärgere ich mich immer noch, dass wir mit Oceans quasi, in Anführungsstrichen, so spät erst begonnen haben, sondern nicht, als ich das 2014 schon gesagt habe, dass das passieren wird. Wobei, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass wir eine Nu-Metal-Band sind, so rein, aber man hört die Einflüsse, finde ich, schon hart.
Man hört die Einflüsse, genau. Ich würde es auch nicht sagen, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich da viel Anteil reinpacken, aber man hört die Einflüsse. Und was ich immer bisschen schade finde, also klar, wenn man jetzt überlegt, es gibt ja so ein paar ganz bekannte New Metal Bands und eine davon ist Korn, definitiv.
Nie gehört.
Korn wer? Da habe ich sogar eine gute Anekdote dazu. Mein allererstes Interview habe ich gemacht 2013 mit Ray von Korn. Dann war man im Backstage und da war hinten der Bus eben, mit dem die gekommen sind und da stand so ein dünner Typ. Das war in Offenbach. Stand so ein dünner Typ mit so einer Mütze und man dachte so, ja, die Klamotten sind ihm auch ein bisschen zu groß. Wer ist das? So ein 16-Jähriger. Stellte sich heraus, es war Jonathan Davis und der stand einfach mal wirklich eine Stunde später auf der Bühne. Und da fand eine Transformation statt. Das könnt ihr euch nicht vorstellen.
Oh ja.
Also was der an Kraft aus der Bühne rausholt und wie der auf einmal männlich aufgepumpt ist, das ist wirklich der Wahnsinn. Und deswegen ärgere ich mich immer total, wenn die Leute sagen, wieso singt der denn jetzt immer noch darüber, was es ihm so scheiße geht und so. Ich immer denke, ja, weil, schaut euch seine Vita an. Dem geht's auch scheiße.
Ja, ich wollte gerade sagen, klar, die haben alle einen geilen Kontostand, gar keine Frage, aber der kriegt's trotzdem immer wieder faustdick von allen Seiten kräftig um die Ohren gehauen.
Ja, also eben. Ihr habt jetzt auf eurem Album auch viele Feature-Partner. Habt ihr die auch so ausgewählt? Weil ja diese Themen oder dieses Thema, das muss ja auch eine gewisse Authentizität haben. Habt ihr die auch ausgewählt, dass die damit was anfangen können? Oder ging es da wirklich nur so, oh, der Andi, der singt ganz gut und die singt auch ganz gut?
Ja, der Andi singt ganz gut und die sieht ganz gut aus. Na, das können wir machen. So war das. Nee.
Das war schon eher so eine Sammlung an Leuten, die wir gerne gehabt haben wollten. Es waren natürlich ein paar mehr, aber am Ende war es so, es ging relativ schnell in eine gewisse Richtung. Und dann haben wir auch geguckt, wer passt denn zu welchem Song. Also wir haben jetzt auch nicht irgendwie gesagt, hier, jeder kriegt alle Songs und dann machen wir mal wildes Ausknobeln, wer welchen Song kriegt oder so. Das war eigentlich schon relativ klar.
Aber ob das jetzt thematisch passt, das würde ich, also was heißt würde ich, das haben wir schon denen selber überlassen, weil ich meine, wir können ja auch nicht in die reinschauen, ob sie das jetzt persönlich betrifft oder nicht, sondern wir haben sie halt gefragt. Und nachdem sie mitgemacht haben, gehe ich davon aus und will ich ihnen auch nicht absprechen, dass sie mit dem Thema was anfangen können und das auch gut finden.
Abgesehen von dem Nu-Metal-Part fällt mir gerade ein, dass ihr in Voices so einen richtig geilen, heftigen Behemoth-Part habt. Also da wird man wirklich sowas von festgenagelt vom Schlagzeug. Das ist einfach so richtig krass geil.
Ich glaube, das sind die tiefsten Growls, die ich bisher jemals gemacht habe in dem Part.
Ich finde es immer total schwer zu vermitteln, wenn man so wie wir auch harte Musik hört. Also so ein guter Double Bass, auch ein geiler alter Black Metal, ist für mich die pure Entspannung. Das löst was in mir aus. Könnt ihr das unterschreiben? Was macht
okay, harte Musik? Jetzt könnt ihr zwei euch mal 10 Minuten unterhalten und ich gehe mal aufs Klo.
Und los. Ja, das ist dann auch, da sind wir da angekommen, wo ich den Teil bevorzuge, den wir so machen. Ja, also wenn es mal ordentlich scheppert, so, das ist schon dann eher die Gangart, die mir eher liegt. Das bevorzuge ich auch so, wenn ich Musik höre und ich kann das auch absolut unterschreiben. Ich habe mir heute einfach aus Wehmut so ein bisschen, naja, Live-Geschehen ist nicht mehr. Ich muss auch sagen, Streaming-Konzerte sind's für mich einfach überhaupt nicht. Kann ich mir nicht angucken, da krieg ich's kalte Kotzen, da kann die Performance noch so gut sein. Oder ich die Band noch so geil so.
Ich habe mir Tickets gekauft für Korn morgen. Mein erstes digitales Konzert. Es muss gut werden.
Ach, das morgen ist schon? Okay.
Ja, morgen Abend.
Ah, da muss ich mir auch noch was holen. Cool, das ist super, hat sich schon geduldet.
Aber ich bin bei dir, Thomas. Ich finde es eigentlich auch scheiße.
Also, es ist halt nur Substitut so ein bisschen, aber es kommt halt auf keiner Ebene an irgendwas ran. Und ich weiß nicht, ich habe es den Jungs vorhin auch geschickt, ein Foto, so ich habe vor meinen Fernseher angemacht, habe mir Gojira vom Hellfest 2019 draufgepackt und die Anlage einfach mal ein bisschen lauter. Ich habe halt mal ein Live-Feeling gebraucht, so. Ne? Und dann hat's halt hier schön vor sich hin gehämmert und großartig. Ja? Also, und das sind halt auch so, klar, das sind auch die Parts, auf die ich Bock habe. Und gerade der bei Voices auf jeden Fall sehr gelungen, würde ich sagen.
Hammermäßig. Und wo du jetzt gerade sagst, Hellfest, irgendwie habe ich immer den Eindruck, also nichts gegen alle anderen Festivals, aber gerade die Live-Übertragung vom Hellfest habe ich immer das Gefühl, die Bands spielen da besser als sonst. Ich weiß nicht, woran es liegt. Da habe ich die besten Übertragungen gesehen von Konzerten. Irgendwie ist da, glaube ich, was. Ja.
Die sind wirklich gut. Aber das liegt, glaube ich, auch einfach, die haben immer einen extrem guten, also die sind extrem gut auch produziert. Die haben super Bild und guten Sound.
Das kann natürlich sein.
Das macht natürlich auch viel aus.
Aber die haben auch immer ein krankes Line-Up. Also wenn du da durchliest, dann denkst du ja wirklich, da fehlt nichts. Also ich bin da, wenn ich dann auf ein Festival gehe, dann will ich auch jetzt nicht so, also dann bitte kein Roadburn, wo ich mir jetzt irgendwie so, wo ich dann so viel nachdenken muss, auch wenn da immer tolle Bands spielen, die ich auch mag und so, aber wenn, dann kann es auch schon gern platt einfach alles sein, was auch wirklich, also dann auch kein Underground. Also dann auch, wie du jetzt gerade gesagt hast, Gojira oder sowas, wo du dann auch weißt, okay, die liefern jetzt ab. Also wenn man schon auf ein großes Festival geht, finde ich so. Setzt Musik gezielt ein, um Stimmung zu beeinflussen? Also, dass ihr wirklich sagt, wie du jetzt eben gesagt hast, Thomas, wollte jetzt mal was Lautes. Auch so, wenn ihr merkt, ah, jetzt geht's mir nicht so gut, jetzt ziehe ich mir mal dies und das ein. Habt ihr da so Platten, die ihr vielleicht nennen könntet, die euch immer raushelfen?
Was für mich immer funktioniert, wenn ich merke, der Stresspegel steigt, ist hier irgendwie gerade Oberkante, so geht nicht mehr. Dann was ganz Entspanntes, die Dying Fetus, Wrong One to Fuck With. Großartiges Album. Ne? Weiß nicht. Also auch für mich All-Time-Favorite-Band für live auf jeden Fall immer geil. Die liefern immer ab. Die sind der Hammer. Und ja, das Album auch einfach irgendwie von vorne bis hinten geil. Und das funktioniert sehr gut für mich, muss ich sagen.
Thomas? Timo? Sorry?
Ich mach das gar nicht. Überhaupt nicht. Ich weiß auch nicht, warum. Ich weiß, dass das ganz viele machen. Meine Verlobte macht das auch. Die ist so, also ihre Laune ist so gekoppelt an die Musik, die sie hört. Bei mir ist das gar nicht. Bin irgendwie davon völlig unabhängig.
Echt? Hast du auch keine Songs, wo du jetzt weißt, wenn ich den reinlege, dann heule ich?
Na doch, schon, das schon. Aber ich tue mich nicht absichtlich damit beeinflussen. Also ich kann mir jetzt auch eine Stunde lang Katatonia anhören und habe danach trotzdem noch gute Laune. Wenn ich vielleicht einen bestimmten Song auslasse.
Ich wollte gerade sagen, das ist schon hart.
Wobei ich muss auch sagen, ich nutze es eher für aus der Stimmung raus, in der ich bin und nicht andersrum. Also, dass die Musik mich jetzt dann irgendwie, also klar, der Effekt ist schon da, es beruhigt mich oder ne, irgendwie, es hat irgendeine Wirkung von wegen, ja, das wird jetzt kanalisiert und so, aber es ist nicht so doll in die andere Richtung, also ich höre jetzt nicht mehr irgendwie irgendwas Schwermütiges an und werde dann irgendwie besonders schwermütig oder so, gar nicht so dolle eigentlich, muss ich sagen.
Ist eher immer in die andere Richtung. Aber es ist auch so verrückt, also ich weiß gar nicht, mit irgendwem habe ich da eh die Tage drüber geredet. Ich komme aber auch einfach, also ich höre eigentlich auch nicht wirklich viel Musik. Ich komme gar nicht dazu, um ehrlich zu sein. Weil das Ding ist, entweder muss ich arbeiten und beim Arbeiten tue ich mir schwer, also da kann ich nur ganz, ganz ausgewählte Dinge hören, nämlich entweder so Elektronik, Ambient, Focus, Beats, Music, Stuff, was dann einfach so nebenher läuft und mir beim so in den Tunnel kommen hilft. Oder was den gleichen Effekt hat, ist so Geballer, so Death Metal, Deathcore Stuff. Da kann ich mich auch gut konzentrieren. und das höre ich dann irgendwie. Und ansonsten höre ich aber eigentlich, weil wenn ich quasi Zeit habe, dann arbeite ich meistens an der eigenen Musik, was dann darin resultiert, dass ich die ganze Zeit nur unsere eigenen Songs höre. Also die neuen quasi, die Vorproduktion. Deswegen, ich höre eigentlich fast nie Musik.
Cool. Das schön, dass du dann trotzdem so gute Musik machst. Wo nimmst du denn, was meinst du, wo nimmst du das dann her? Das heißt ja eigentlich... Ja,
ich höre sie nie so bewusst, glaube ich. Ich höre schon, es läuft ja den ganzen Tag, läuft ja irgendwo irgendwas. Entweder auf meinen Kopfhörern oder übers... ja, es läuft die ganze Zeit irgendwas, aber immer eher so nebenher.
Wer hat mir das denn erzählt? Ich habe vor kurzem mit Billy Nomates habe ich vor kurzem ein Interview geführt. Dann hat die mir erzählt, dass sie gerade eine Platte aufnimmt und dass sie deshalb keine Musik hören kann. Und dass das für sie der Horror ist, weil sie in der Zeit keine Musik hören kann, weil das sie zu sehr beeinflusst und von ihrem eigenen Gedanken abbringt. Finde ich total interessant.
Das habe ich aber auch schon gehört, dass das manche machen, dass sie auch absichtlich nichts hören. So irgendwie so, weiß ich nicht, ein, zwei Monate quasi vor irgendwie einem Studio-Writing-Process oder so. Sie sagen, sie kapseln sich völlig ab und hören nichts.
Boah, das könnte ich gar nicht.
Ich auch nicht. Aber ich schreibe auch regelmäßig irgendwelche Dinge, wo dann die anderen kommen, hey, das ist doch der Song oder hey, das ist doch der Song.
Ich wollte es jetzt nicht ansprechen, wenn du es nicht gemacht hättest, aber ja. Es kommt auch einfach so vor, dass das halt, klar, man hört ja Dinge und man hat Dinge gehört, so viele und ne, manche hinterlassen natürlich einen bleibenden Eindruck. Mhm. Und dann kommt man schon mal um die Ecke und sagt so, hey, Timo kommt um die Ecke und sagt, hey, ich habe einen neuen Song. Ich so, ja, der ist super geil, aber... der ist halt von Katatonia. So. Es passiert halt auch, klar. So, und ich das hatte
passiert
das
sogar
auch
echt oft.
Ja, na klar.
Ich will gar nicht wissen, wie viele von unseren Songs, die schon draußen sind, nicht vielleicht auch irgendwelche Parts haben, die von irgendwelchen anderen Bands eigentlich sind, die ich da unbewusst reingeballert habe, weil ich das vielleicht irgendwie vorher, weiß ich nicht, bei der Arbeit gehört habe, den Song oder so. Und es ist uns bloß nicht aufgefallen.
Also ist ja gut, dass die Leute jetzt drauf aufmerksam machst, aber ich glaube, es hat sich bisher keiner gemeldet. Scheint okay zu sein. Also, ja.
Aber auf der anderen Seite denke ich mir dann immer, ich glaube, das ist auch gar nicht so ungewöhnlich. Also Musik machen und überhaupt Kunst machen war, glaube ich, schon immer einfach nur das nehmen, was die anderen vorher gemacht haben und das in den Topf werfen, durchrühren und was eigenes Neues draus machen.
Ja, so funktioniert
was
es
nie
ja.
Was nie heißt, dass man das von vorher nicht mehr wiedererkennt. Ich meine, wenn es halt wirklich irgendwie blatant 1:1 kopiert ist, dann sollte man vielleicht schon irgendwie nochmal drüber gehen.
Aber ansonsten, das ist ja der Kreis des Lebens einfach. Und so viele Töne gibt es ja auch nicht. Du kannst ja keine neuen erfinden. Und die Chance, wenn du Musik hörst, dass du ähnliche Musik machst wie die du hörst, dass dann da was rauskommt, also die ist relativ groß. Aber ich finde es auch besser, dann lieber mal ein, zwei Noten, die von irgendwo anders her sind, als wirklich, dass du monatelang, ich würde kaputt gehen. Könntet ihr euch vorstellen, monatelang keine Musik zu hören?
Nee, auf keinen Fall. Das wüsste ich nicht, wie ich das machen soll. Also ich setze einfach, wie ich vorhin, ich setze Musik auch viel zu stark ein, um zu funktionieren. Also eben nicht, wie du meintest vorhin, um jetzt meine Laune zu beeinflussen, aber um mich zu konzentrieren, um mich abzuschotten von Einflüssen, weiß ich nicht. Ich meine, jetzt ist man nicht so viel draußen, aber normalerweise, also wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, ich müsste jeden 5 Tage die Woche ins Büro fahren, einmal am Tag hin und zurück, und ich könnte das 2-3 Monate lang nicht machen mit Kopfhörern im Ohr, die so laut Musik ballern, dass ich um mich herum nichts hören muss. Da würde ich sterben.
Ja, also das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich würde mal sagen, locker, weiß nicht, ob ihr das toppen könnt. Also ich habe heute mindestens schon 20 Songs gehört. Mindestens. Hm. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal einen Tag, das kann ich mir gar nicht erinnern.
Das kommt auf jeden Fall hin. Also ich weiß auch nicht, bei mir sind es auch mehrere Stunden am Tag, die ich normalerweise Musik höre. Es liegt aber auch schon alleine daran, dass ich irgendwie so früh in meinen Trott rein, keine Ahnung, schnell einen Kaffee kochen, dann ist die Arbeit 2 Meter weiter im Wohnzimmer. Man arbeitet ja. Rein. Mal gucken, was Napalm das heutzutage so machen. Und dann geht's an Rechner. Ja, nee, dann läuft da irgendwas irgendwie die ganze Zeit, ja. Da ist immer Mucke an. Also das geht auch nicht ohne.
Könnt ihr euch jetzt mal kurz überlegen, welchen Song ihr auf die krachfink.de Podcast-Playlist packen wollt?
So, ich bin schon ganz Second Streams-mäßig am Handy und sehe und bin schon am gucken, was es da schon gibt.
Daran orientiere ich mich jetzt nicht.
nein, das machen wir. Also schau, auf jeden Fall brauchen wir von uns, weil das ist, weil das wird super spannend, die Single, die nächsten Freitag rauskommt, Everyone I Love Is Broken. Einfach nur, weil dieser Song geil mit ist. Motherfucking Rob Flynn ist von Machine. Einfach nur deswegen.
Haha, ja, witzig, ja, sehr witzig. War nur leider gar kein Witz, den Timo da gemacht hat. Denn Oceans haben tatsächlich einen Song mit Rob Flynn von Machine Head gemacht. Nur bis zu diesem Zeitpunkt wurde das überhaupt noch gar nicht öffentlich kommuniziert. Und da das so absurd ist, also absurd, genial, gut, toll, dachte ich natürlich, es wäre ein Witz. Und auch cool von Timo und Thomas, dass beide überhaupt nicht darauf beharrt haben und das Gespräch haben einfach weiterlaufen lassen. Sie hätten ja auch sagen können, hallo, hallo, doch, wir haben mit denen einen Song gemacht. Haben sie aber nicht. Deswegen nicht wundern, die haben tatsächlich einen Song gemacht mit Rob Flynn von Machine Head, Everyone I Love Is Broken. Und den hört ihr euch jetzt am besten direkt nach der Podcast-Folge mal an.
Und Thomas, hattest du jetzt schon Zeit zu überlegen, was du sonst drauf packst? Weil ich muss erst nachdenken.
Wenn es um unsere geht, dann würde ich gerne nehmen Dark, weil ich den einfach immer noch feier. Ich finde den großartig. Ich mag auch, dass Kai das Feature darauf gemacht hat. Das ist einer von den Songs, die einfach schön ballern. Ja, ich finde ihn immer noch ziemlich großartig. Das ist so.
Übrigens, Shoutout hier, Kai von Arroganz. Deutsche Black Death Metal Band, die beste,
die es Underground gibt. Black Death Metal Band, mindestens Deutschlands.
Ja. Mhm. Mindestens. Da hat der Vincent das letzte Video gemacht, yes. Der war auch schon mal.
Na ja, genau. Ich habe gesehen, dass er hier auch schon vertreten war.
Ja, dann packe ich auch was.
Nehme gleich mal den. Okay, du machst auch einen Song.
Genau, aber ich mache jetzt was von Machine Head, weil du mir jetzt gerade eine tolle Erinnerung, und zwar The Blood, The Sweat, The Tears.
Ja, mein Favorite von Machine Head. Das war, glaube ich, auch der erste Machine Head-Song, den ich jemals gehört habe.
Aber um ehrlich zu sein, also ist jetzt Blasphemie hoch 10, ja, aber um ehrlich zu sein, Machine Head haben immer ultra geile Einstiege in ihre Songs. Dann flacht es immer so ein bisschen ab und dann geht es nochmal hoch. Ich finde, das hat immer so einen kleinen Hänger. Egal, wie geil der Song ist.
Ich verstehe, was du meinst.
Also die Anfänge, boah, brutal. Wirklich, Machine Head. Hast du mich jetzt gerade draufgebracht.
Ja, der Anfang, das Intro, das ganze Intro-Riff von Davidian ist so fett. Geil.
Alles.
Okay. Na, ja. Wenn wir schon bei krassen Anfängen sind, wobei der Song, der flacht nie ab, aber der geht, glaube ich, auch nur 2,5 Minuten. Mein nächster Pick, Slipknot, Sick.
Oh, auch sehr gut, auch sehr gut.
Das ist, glaube ich, der aggressivste Song der Welt. Für mich. Kann auch Dying Fetus nicht dagegen anstehen.
Der ist okay, sage ich mal. Ja. Ich würde jetzt noch ein bisschen was Ruhigeres dagegen setzen tatsächlich. Und zwar, die sind immer schwierig auszusprechen. Ich glaube, es ist Job, also, ne, du kennst die bestimmt, ja.
Job.
Und, also Y-O-B geschrieben.
Ah.
Großartige Band. Nicht beachtet genug, aber egal, ich würde den Adrift in the Ocean nehmen. Super geiler Song. Das, was ich mir für uns auch wünsche, dass wir uns auch gerne mal Zeit nehmen und 13 Minuten, wie lange, warte, ich weiß gar nicht, der geht lange. Also irgendwie 13 Minuten 30 oder so. Aber alles geil daran. So diese Einleitung und unser gemeinsamer Freund Dave hat mal diesen Spruch auch geprägt, einfach, weißt du, manchmal muss man sich für Musik auch einfach Zeit nehmen. Und dieser Song spiegelt das komplett wider und ich hab das ist so die Mucke, ja, da kann ich richtig feiern, finde ich gut.
Sehr gut.
Und die machen das großartig, die Jungs.
Ich würde abschließend draufpacken, und zwar ist das The Fool von Seal and Ardor. Voll viele Leute sagen, das ist ein Scheißstück. Aber mit mir macht es irgendwie was, wie vieles, was die machen. Finde ich irgendwie cool.
Ich finde die auch mega, aber das sagt mir jetzt nichts.
Auf
welchem Album ist das drauf?
Auf der Stranger Fruit ist das drauf.
Okay.
Aber was soll ich sagen? Ich finde es total cool, dass ihr da wart. Es hat mich sehr gefreut, mit euch zu sprechen. Und noch viel cooler finde ich, dass ihr schon das nächste Album in Aussicht gestellt habt. Ihr habt euch da jetzt quasi schon fest reingequatscht, ne? Also schon zugesagt. Ja,
kein Problem.
Dann würde ich sagen, wir sprechen uns zum nächsten Album, oder?
Aber sehr
unbedingt.
Gern.
Wunderbar. Vielen Dank, dass ihr da wart. Es war sehr schön.
Sehr gern. Danke dir.
Finde ich auch. Gerne wieder. Ich beende mit dem besten Geräusch der Welt.
Es geht weiter.